Liebe Büso-Mitglieder, sehr verehrte Gäste, ich glaube, jeder, der mit wachem Geist in diesen Tagen und Wochen die Weltlage beobachtet hat, wird das sehr unangenehme Gefühl haben, dass sich die Menschheit wirklich in ernster Gefahr befindet. Die Weltlage ist bestimmt von zwei Hauptproblemen, die beide existenziell die Existenz der Menschheit in Gefahr bringen. Das ist einerseits, dass das transatlantische Finanzsystem dabei ist zu desintegrieren, und zwar während wir hier sitzen an diesem Wochenende, kann es wirklich sein, dass es auseinanderfliegt. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass wir uns in einer akuten Kriegsgefahr befinden. Die Panik an den Finanzmärkten ist derart, dass die führenden Zentralbanken unverhohlen die Geldhähne aufdrehen. Der Gouverneur der Bank von England, Mervyn King, hat am Freitag gesagt, wir müssen so viel Liquidität in das System hineinpumpen, wie immer nötig, ohne Grenze. Also wenn irgendwo die Gefahr ist von einem unkontrollierten Kollaps, wird einfach Geld gedruckt oder nicht gedruckt, per elektronischer Methode geschaffen. Und die Gefahr ist natürlich, dass wenn man versucht, dieses absolut bankrotte Finanzsystem auf diese Weise aufrechtzuerhalten, dass wir dann eine hyperinflationäre Explosion bekommen, genau wie 1923 in Deutschland, nur mit dem Unterschied, dass es sehr viel schneller gehen wird, weil, wie die meisten von Ihnen wissen, hat die Hyperinflation 1923 in Deutschland etwa eigentlich 3,5 Jahre gedauert, nämlich ab 1919, aber sichtbar war sie erst ab Frühjahr 1923 und dann in einem halben Jahr stiegen die Preise bis zu dem Punkt, dass am Schluss die Leute mit Schubkarren die Geldscheine zum Bäcker brachten bis 12, weil dann der neue Wert schon wieder festgelegt wurde. Das war aber nur in einem einzigen Land. Und wir reden dieses Mal über die Eurozone, die gesamte Eurozone, und wir reden über den Bereich, der vom Dollar berührt wird. Und das ist nicht nur die USA, sondern der Dollar hat immer noch eine durchaus wichtige Rolle als Weltleitwährung. Das heißt, wir sind heute an einem Punkt, wo das monetaristische System, das, was man normalerweise als Globalisierung bezeichnet, das britische Empire, das natürlich nicht England ist oder Großbritannien, sondern mit britischem Empire ist die Kombination gemeint von Zentralbanken, Investmentbanken, Hedgefonds, Beteiligungsgesellschaften, Zweckgesellschaften, Versicherungsgesellschaften, Rückversicherungsgesellschaften. Das heißt, das ganze Geflecht der Finanzstruktur, die im Grunde die Globalisierung repräsentiert. Und die ist heute mehr bankrott, falls man das so sagen kann, als es die DDR am 9. November 1989 war. Die große Gefahr besteht darin, dass dieses monetaristische System in seinem Kollaps, den wir im Übrigen vorhergesagt haben, nicht zuletzt 1990, als ich davor gewarnt habe, dass wenn man den Fehler machen würde und auf das bankrotte kommunistische System, das de facto ebenfalls bankrotte System der freien Marktwirtschaft überzustülpen, dass man dann vielleicht den Kollaps um einige Jahre verzögern könnte und dass es möglich sein würde, enorme Profitraten zu erzielen, dass es aber dann zu einem Kollaps kommen würde, der noch weit schlimmer sein würde als der Kollaps des Kommunismus. Und die Gefahr ist, dass dieser Zusammenbruch des globalen Finanzsystems nicht so friedlich verläuft, wie es letztlich der Zusammenbruch des Kommunismus war, wo ja letztlich keine größeren Kriege raus entstanden sind. Der Grund, warum wir heute in einer akuten Kriegsgefahr uns befinden, ist, weil wir es mit dem totalen Aufeinanderprallen der sogenannten Blair-Doktrin, also der Doktrin, die Tony Blair zum ersten Mal im Chicago 1999 formuliert hat, wo er de facto gesagt hat, das Völkerrecht wird ad acta gelegt und ab sofort ist es legitim, unter dem Vorwand von humanitären Interventionen militärisch überall auf dem Globus zu intervenieren. Und diese Doktrin von Blair, die steht eben in einem totalen Gegensatz zu der sogenannten Putin-Doktrin, der eben vor allen Dingen, seitdem er wieder als Präsident von Russland im Amt ist, erklärt hat, dass Russland das internationale Völkerrecht zum Maßstab nehmen wird, die UN-Charta, die Verteidigung der nationalen Souveränität. Und der Punkt, wo diese beiden Doktrinen aufeinanderprallen, ist natürlich jetzt die sehr, sehr zugespitzte Lage in Syrien. Es gibt, um das gleich vorwegzunehmen, eine Lösung für diese Situation. Das wäre der sofortige Stopp aller Rettungspakete für die bankrotten Banken, die sofortige Umsetzung eines globalen Trennbankensystems, eines globalen Glass-Steagall-Standards in der Tradition von Franklin D. Roosevelt als absolut unerlässlichem ersten Schritt, dass in Europa die EU-Verträge von Maastricht bis Lissabon aufgekündigt werden, dass alle europäischen Nationen ihre Souveränität über ihre eigene Währung und Wirtschaft wiedererlangen, dass man sofort feste Wechselkurse einführt und sofort ein Kreditsystem beschließt für ein Wiederaufbauprogramm, für ein Wirtschaftswunder in Südeuropa, dem Mittelmeerraum und Afrika. Und es ist in gewisser Weise eine glückliche Fügung im Unglück sozusagen, dass dieser Bundesparteitag an diesem Wochenende stattfindet, wo ich glaube, die Illusionen der Menschen allmählich wirklich verschwinden werden. Und sogar in Deutschland, wo die Tendenz zur Realitätsverweigerung eine besondere Ausprägung hat, dass die Leute nämlich merken, dieses System ist wirklich am Ende. Und dass wir im Grunde diese Veranstaltung nutzen können, um unsere Mitglieder, Teilnehmer an dieser Konferenz, aber auch befreundete Organisationen in anderen europäischen Nationen und auch in Amerika und anderen Teilen der Welt, dass wir eine Riesenmobilisierung machen, um das Programm, was ich gleich im Einzelnen vorstellen werde, umzusetzen. Und es wird von der Mobilisierung sehr weitgehend abhängen, ob diese historische Epoche als Tragödie endet, nämlich im Chaos und möglichem Krieg, oder ob wir eine neue optimistische Epoche der Menschheit beginnen können. Aber schauen wir zunächst noch auf die Lage. Die Zentralbanken haben beschlossen, die Geldschleusen ohne Begrenzung aufzudrehen. Das ist schon in den letzten Wochen vermehrt geschehen. Zum Beispiel in dem Wochenbericht der New York Federal Reserve wurde berichtet, dass die EZB in der vergangenen Woche 1,544 Milliarden an Swap-Krediten der Federal Reserve in Anspruch genommen hat. Das sind normalerweise nur so um 300 bis 500 Millionen. Und es gibt seit letzten September Swap-Abkommen, das heißt praktisch unbegrenzte Kreditlinien zwischen der EZB, der Bank von Kanada, der Bank von England, der Schweizer Nationalbank, der Bank von Japan. Und wie gesagt, diese Zentralbanken sind sich einig, dass alles getan wird, um einen Kollaps wie von Lehman Brothers 2008 oder eine Kettenreaktion von einer Bank too big to fail, die dann eine Ansteckung auslösen würde oder etwa ein Staatsbankrott, der ebenfalls ansteckend wirken würde, zuzulassen und einfach so viel Liquidität zur Verfügung zu stellen, wie nötig. Charles Evans, der Fed-Chef von Chicago, sagte, wir brauchen aggressive Infusionen, um die Wirtschaft kugelsicher zu machen. Der Internationale Institute of Finance, das ist die Organisation der 420 größten Banken in der Welt, die im Übrigen seit geraumer Zeit bei EU-Gipfeln immer mit am Tisch sitzen, damit da die nötige Fachkompetenz bei den Staatschefs vorhanden ist, die haben einen offenen Brief an die G20 geschrieben, die ja nächste Woche ihren Gipfel in Mexiko haben wird, dass die Märkte erwarten eine koordinierte Politik, um Wachstumsperspektiven nachhaltig wiederzubeleben. Das ist natürlich Bankers Sprache und heißt übersetzt, die Regierungen sollen zustimmen, dass einfach massiv Geld gedruckt wird. Und sie sagen dann, 2009 gab es ein Stimulusprogramm von 1 Billion, also 1000 Milliarden, aber das ist absolut nicht ausreichend heute. Wir brauchen also sehr viel schneller und sehr viel mehr solche Injektionen. Die Bilderberg-Konferenz, die gerade stattgefunden hat in der Nähe von Dallas in Washington, Teilnehmer davon trafen sich anschließend bei einem Treffen des Atlantic Council. Und wir haben also von verlässlichen Quellen gehört, dass der Herr Ackermann anschließend eine Konferenzschaltung gemacht hat, wo er praktisch die Linie ausgegeben hat, die offensichtlich von dieser Bilderberg-Konferenz kam, dass man einfach nur warten muss, bis die Panik sich auf so einen Höhepunkt eskaliert hat, dass die Politiker unter dem Eindruck der Panik dann dem ganzen Paket zustimmen werden. Und dieser Punkt ist jetzt da. Die Hysterie über die Wahl in Griechenland, die also morgen stattfindet, wo ganz egal, ob jetzt die eine oder andere Partei gewinnt, es ist eigentlich schon abgehakt in den internationalen Bankkreisen, dass ein Austritt Griechenlands aus dem Euro eigentlich als beschlossene Sache gilt. In jedem Fall wird es eine total veränderte Situation sein, weil wenn die linke Partei gewinnt, dann wird sie den Handel mit der EU-Kommission aufkündigen, also die Sparauflagen nicht mehr erfüllen. Wenn die andere, die konservative Seite gewinnt, dann wären sie mit einer absolut katastrophalen Situation in Griechenland, einer Lage von Verzweiflung, von wirtschaftlichem Niedergang, von sozialen Problemen konfrontiert sein, die eben auch klar machen, dass es so nicht weitergeht. Dann hat man ja in der letzten Woche nochmal schnell 100 Milliarden Euro den spanischen Banken zur Verfügung gestellt. Und das war auch völlig klar, das ging gar nicht darum, diese Banken zu retten, sondern dafür würde man etwa 600 bis 700 Milliarden brauchen, sondern es ging nur darum, die spanische Krise nicht eskalieren zu lassen über das Datum der Griechenlandwahl. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Es gab eine sogenannte negative Reaktion der Märkte, weil natürlich jeder wusste jetzt, das Einzige, was man damit erreicht hat, ist, dass Spanien 100 Milliarden mehr Schulden hat als der Staat. Aber deshalb hat dann auch Moody's, also die Ratingagentur Moody's, am 13. Juni die spanischen Banken gleich um 3 Stufen heruntergestuft, noch eine Stufe über Ramschniveau. Und die 10-Jahres-Rendite ist sofort auf 7% gesprungen. Früher galt eigentlich, dass schon 5% die Grenze sind. Dahinter würde es dann zu teuer, die Schulden zu refinanzieren, weil natürlich, wenn die Zinsen dermaßen steigen, dann ist völlig klar, dass irgendwann ist die Grenze erreicht. Das heißt, im Grunde sind die Staatsschulden in Spanien nicht mehr zu finanzieren mit 7%. Und deshalb ist eine Kapitalflucht in Gang gekommen. Und natürlich jetzt auch Italien mit einer Staatsverschuldung von 1,9 Billionen, also 1.900 Milliarden. Da ist ebenfalls die 5-Jahres-Rendite auf 5,3% hochgegangen. Angesichts dieser Zuspitzung gab es in den letzten Tagen vor dieser Griechenlandwahl hektische transatlantische Anrufe, Konferenzschaltungen zwischen Obama, Blair, Hollande, Van Rompuy und verschiedenen anderen Kombinationen. Und es wurde also dort die Linie ausgegeben, dass die negative Reaktion der Märkte auf dieses Rettungspaket, auf dieses 100 Milliarden Rettungspaket für Spanien, das würde demonstrieren, dass sehr, sehr viel mehr erforderlich sei. Und jetzt kamen also verschiedene Vorschläge, zum Beispiel die EZB soll doch gleich eine Banklizenz bekommen, um so direkt Liquidität an die europäischen Banken geben zu können. Es wurden Forderungen laut nach einer Vertiefung der Finanzunion, Eurobonds, ESM muss verstärkt werden, der Druck auf Deutschland wuchs ungeheuer, Deutschland müsse der Kollektivierung der Schulden zustimmen, was natürlich im Klartext heißt, dass der deutsche Steuerzahler seine Spareinlagen für die Zockerschulden in ganz Europa opfern soll. Selbst die FAZ, die ja nun nicht für ihre Pro-Roosevelt- oder pro-physische Ökonomie-Linie bekannt ist, kam zu dem Schluss, weder der Bau von Brandmauern noch die Errichtung einer Schuldenunion noch die deutsche Einlagensicherung noch eine Bankenunion noch Eurobonds oder Target-Ersatzkredite der EZB schützen die Euro-Länder vor Ansteckung. Vielmehr führt jeder Ausbau der Gemeinschaftshaftung zu mehr Infektionen mit dem Schuldenvirus, bis auch der letzte gesunde Staatsschuldner die Last nicht mehr tragen kann. Also ein totales Eingeständnis, dass das System am Ende ist und dass egal, was jetzt auf dem Tisch liegt als Vorschlag, das Problem nur verschlimmern wird. Hilmar Kopper, der frühere Chef der Deutschen Bank, fühlte sich bemüßigt, in der Bild-Zeitung auszuführen, warum er gegen die Einführung von Eurobonds ist. Zitat, es klingt wie ein schlechter Witz. Die Sozialdemokraten wollen brave deutsche Steuerzahler für Gelder haften lassen, die in Länder gepumpt werden, wo reiche Bürger es dann wieder rausschleppen. Oder Herr Brüderle, der Wirtschaftsminister der FDP, hat gestern in der Bundestagsdebatte oder vorgestern in der Bundestagsdebatte gesagt, wenn es nach den Vorstellungen von Trittins neuen Freunden bei der Bilderburger Hochfinanz ginge, Trittin hat am Bilderberg-Treffen teilgenommen, dann würde das Sparbuch der deutschen Oma für Zockerschulden ausländischer Investmentbanker verprasst. Immerhin Herr Brüderle. Und er benannte dann die Politik der grün lackierten Schickimicki-Partei, was dann Gysi sofort dazu veranlasste, sich gegen die Grünen, gegen Brüderles Pöbeleien in Schutz zu nehmen. Also so viel für die Linkspartei und ihr Verständnis. Das Problem, das wir haben, ist, dass alle im Bundestag vertretenen Parteien für den Euro sind, für die Aufrechterhaltung eines Systems, eines Konstrukts, was hoffnungslos am Ende ist. Die einzige ehrliche Antwort, die man in dieser Situation haben könnte, wäre zuzugeben, dass der Euro ein gescheitertes Experiment ist, eine Erkenntnis, zu der selbst Alan Greenspan in der letzten Woche gekommen ist. Und Kopper fügte in dem genannten Interview dann noch dazu, es sei Unfug zu behaupten, der Euro sei nur aus politischen Gründen eingeführt worden. Nun, das ist aber genau der Punkt, weil der Euro ist eingeführt worden damals und wir haben das damals bekämpft und darauf hingewiesen, weil die Briten, Margaret Thatcher, François Mitterrand und George Bush, der Senior, entschlossen waren, das wiedervereinigte Deutschland aus geostrategischen Gründen in das Korsett der EU und des Maastrichter Vertrages einzuzwängen. Und der frühere Berater von François Attali, Jacques Attali, hat inzwischen ja in vielen Interviews zugegeben und auch in der Biografie, die er über Mitterrand geschrieben hat, dass Mitterrand Kohl damals Krieg angedroht hat, wenn Deutschland nicht bereit wäre, die D-Mark aufzugeben als Preis für die Wiedervereinigung. Und Attali hat in der Zwischenzeit mehrere Interviews gegeben, wo er gesagt hat, wir haben den Geburtsfehler des Euro bewusst in gewisser Weise hineingestrickt, damit dann unter Krisenbedingungen die damals nicht zu erzielende politische Union eben unter Panikumständen dann doch akzeptiert wird. Das ist der Plan. Die wollen im Grunde diese eskalierte Krisensituation nutzen, um Europa zu einer politischen Union, zu einem Bundesstaat zu machen, ohne dass im Grunde da wirklich ein Prozess der Befragung der Bevölkerung in allen Mitgliedsländern im Gang gekommen wäre. Professor Dr. Heinrich August Winkler schrieb in der FAZ vom 13. Juni unter der Unterschrift »Vom Staatenbund zur Föderation«. Es blieb die Hoffnung, damals, als der Euro eingeführt wurde, dass die Währungsunion mit innerer Zwangsläufigkeit zur politischen Einigung Europas führen würde. Und er preist dann die Rede, die legendäre Europarede, wie er das nennt, von Joschka Fischer, der eng mit George Soros zusammenarbeitet, unter anderem in dem European Council of Foreign Relations, vom 12. Mai 2000, in der Fischer damals ein europäisches Parlament, eine europäische Regierung, die tatsächlich gesetzgebende und exekutive Gewalt haben soll, die auf einen Verfassungsvertrag gegründet sei, und ja, sagt dann eben, damals sei die Zeit für einen derart revolutionären Schritt nicht reif gewesen, aber die Schuldenkrise habe eine neue Situation geschaffen. Sie erzwinge eine neue Finalitätsdebatte, das ist ein ganz guter Ausdruck für das, was da geplant ist, einen breiten öffentlichen Diskurs über Ziel und Zweck des europäischen Einigungsprozesses. Und es lägen also verschiedene Vorschläge auf dem Tisch, mehr Kompetenzen für die Kommission, die eine Art europäischer Regierung sein könnte. Also Sie müssen sich das wirklich vorstellen. Wollen Sie die EU-Kommission als europäische Regierung? Ich nicht. Ein starkes Parlament mit dem Recht der Gesetzesinitiative und dem Recht der Wahl der Kommission. Eine zweite Kammer bestehend aus dem Rat der Regierungschefs, der Europäische Gerichtshof als oberstes Gericht. Und Professor Winkler macht dann den richtigen Punkt. Wir dürfen dieser Debatte nicht länger ausweichen und brauchen eine Volksabstimmung nach Artikel 146 des Grundgesetzes. Weil der Artikel 146 des Grundgesetzes besagt, dass, wenn es zu einer neuen Verfassung kommt, nur eine Volksabstimmung der Bevölkerung legitimieren kann. Und genau das brauchen wir jetzt. Wir brauchen eine breite Debatte. Was für ein Europa wollen wir? Wollen wir ein Europa der verknöcherten Bürokraten, die mit ihren Richtlinien ganze Industriezweige kaputt machen, die im Grunde die EU in eine imperiale, offensive Kraft verwandeln, wie Robert Cooper, der Berater von Lady Ashton, ausführlich dargelegt hat? Oder wollen wir ein Europa, in dem die Menschen wirklich sich identifizieren können mit den Institutionen, die sie selber wählen? Weil das Problem ist, die EU-Kommission und wenn der ESM jemals zustande kommen sollte, und das ist die Intention der Bundesparteien noch für diesen Monat, dann sind wir regiert von Gremien, die nicht mehr rechenschaftspflichtig sind. Also die Politik dieser Gremien ist schon jetzt absolut gescheitert. Der Euro und die EU-Politik hat nicht, wie sie auf ihre Fahnen geschrieben haben, den Frieden in Europa gestärkt, sondern wenn wir uns heute die politische Landschaft anschauen, muss man feststellen, dass die Völker Europas seit 1945 niemals so zerstritten waren wie heute. Niemals so verfeindet und niemals war Deutschland so verhasst. Die Politik der Troika ist dabei, Griechenland in afrikanische Zustände zu bringen. Bitte Bild 1. Der 77-jährige Dimitris Christoulas, ein Apotheker im Ruhestand, ein Rentner, der sich vor einigen Wochen nur 50 Meter weit vom griechischen Parlament selbst erschossen hat, ist zum Wahrzeichen des griechischen Widerstands geworden. Es gibt eine Epidemie von Selbstmorden. Die Sterberate ist erhöht. Es gibt 300 lebensnotwendige Medikamente, die nicht mehr in griechischen Krankenhäusern und bei Ärzten zur Verfügung stehen. Aber das ist nur Griechenland. Spanien, Portugal und Italien befinden sich auf demselben Weg. Über 70 mittelständische Unternehmer haben sich in Italien seit Anfang des Jahres selbst umgebracht. Hier sehen Sie eine Demonstration der Witwen dieser Unternehmer. Das waren Mittelständler, die größtenteils im Auftrag des Staates öffentliche Aufgaben wahrgenommen haben. Dann hat der Staat sie nicht bezahlt und gleichzeitig die Steuerbehörden geschickt, um die Steuern einzutreiben. Und 70 von diesen Menschen oder mehr inzwischen haben sich das Leben genommen und gegen die Monti-Regierung demonstriert. Das ist nur ein Vorgeschmack dessen, was uns allen drohen wird, wenn die Politik der Troika, des Institute of International Finance, der Bilderbürger und so weiter durchgeführt wird. Weil wenn es zur Hyperinflation kommt, und das wissen alle Menschen in Deutschland, das ist die brutalste Form der Enteignung der Bevölkerung und wird mit Sicherheit zu sozialem Chaos und einem Kollaps der Zivilisation führen, so wie wir sie bisher gekannt haben. Es gibt eine Alternative. Und diese Alternative müssen wir an die Stelle dieser bankrotten Politik setzen. Und das ist unser Aufbauprogramm für ein Wirtschaftswunder in Südeuropa, die andere Karte bitte, die Mittelmeerkarte. Südeuropa, dem Mittelmeerraum und Afrika. Ich werde diese Projekte gleich beschreiben. Wenn wir diese Projekte durchsetzen würden, dann gibt es keinen einzigen Grund, warum wir nicht innerhalb von kürzester Zeit Optimismus, Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze in Gang setzen können. Der erste Schritt muss, wie gesagt, sein, eine transatlantische Einführung des Trennbankensystems, des Glass-Steagall in der Tradition von Franklin D. Roosevelt. Bitte die Liste der Glass-Steagall. Wir haben in Amerika, wo ja der Roosevelt Amerika in den 30er Jahren durch die Kombination von Pecora-Kommission, Glass-Steagall, TVA, Infrastrukturprogramm, New Deal, innerhalb von wenigen Jahren aus der Depression geholt hat. Es gibt heute im amerikanischen Kongress eine Gesetzesvorlage von Marcy Kaptur, die inzwischen fast 70 oder 69 Co-Sponsoren hat, die aber auch von sehr, sehr vielen Institutionen unterstützt wird, also Gewerkschaften, regionalen Sparkassenverbänden, Bürgermeister, Stadträten, also die Leute, die vor Ort von dieser Wirtschaftskrise am meisten betroffen sind. Und wir haben im Augenblick eine gigantische Mobilisierung im Gang, jetzt in dieser Krise, wo der Euro droht, auseinanderzufliegen. Und natürlich, wenn der Euro auseinanderfliegt, dann sind natürlich sofort die amerikanischen Banken betroffen. Und deshalb wächst der Druck auf diese Personen, vor allen Dingen den Kongress und den Senat, wo eine ähnliche Gesetzesvorlage in Vorbereitung ist, jetzt kurzfristig Glass-Steagall durchzusetzen. Und Glass-Steagall würde einfach bedeuten, dass man die Geschäftsbanken von den Investmentbanken separiert. Die Geschäftsbanken kommen unter staatlichen Schutz. Die Investmentbanken haben keinen Zugriff mehr auf die Einlagen der Geschäftsbanken und müssen ihre Bücher ohne Rettungspakete in Ordnung bringen. Und wenn sie insolvent sind, dann müssen sie Insolvenz erklären und ihre Tätigkeit einstellen. Aber wir können nicht länger in der Geiselhaft sein von Too Big to Fail und der Fortsetzung der Rettungspakete. In der letzten Woche ist die Zunahme für dieses Glass-Steagall explodiert. Also auch zum Beispiel nicht nur bei den Demokraten, wo also zum Beispiel Robert Reich, der ehemalige Arbeitsminister von Clinton, dafür ist, sondern auch bei den Republikanern, wo Thomas Hoenig, einer der 12 Gouverneure der Federal Reserve und jetzige Vorsitzende der FDIC, Bankenaufsicht, ist herausgekommen für Glass-Steagall und ist zum Zentrum der Mobilisierung für die Republikaner geworden. Aber auch Leute wie Stieglitz oder Professor Luigi Zengales von der Chicago Universität, der gerade einen langen Artikel geschrieben hat in der Financial Times, wo er beschreibt, wie er von einem einem Gegner von Glass-Steagall zu einem absoluten Befürworter geworden ist und damit ein Konvertit seiner Zunft. Das heißt, wenn wir halt diese kreativen Finanzinstrumente der Investmentbanken, die müssen wir einfach beenden. Das ist natürlich ein psychologischer Punkt, weil viele Leute sagen, ja, aber ich habe doch diese ganzen Zertifikate, ich habe diese strukturierten Finanzprodukte, ich habe alle diese Wertpapiere und werden die nicht in so einer Reorganisation wertlos? Das werden sie. Das ist eine gewisse psychologische Hürde, aber man muss sich ganz rigoros klar machen, wenn es zu einer Hyperinflation kommt, dann ist alles entwertet. Dann sind alle Rentenansprüche, alle Spareinlagen genauso verschwunden, wie sie 1923 verschwunden waren, als auch die Leute dachten, sie haben 10.000 Reichsmark für ihre Rente und dann kostete ein Pfund Brot 10.000 Reichsmark. Und es gibt einen sehr einfachen pädagogischen Weg, sich klarzumachen, dass Geld keinen Wert an sich hat. Der Beweis dafür ist die Tatsache, dass nach 1923 im November man einfach die Geldnoten benutzt hat, 1 Billion, 1 Milliarde, und die als Tapeten benutzt hat, weil das damals das billigste Papier war. Und die Leute, die sich keine Tapete mehr leisten konnten, haben damals Geldnoten benutzt, um die Wände zu tapezieren. Heute ist es noch nicht mal das, man hat also nicht mal mehr den Papierwert, sondern es ist ein rein virtueller Wert und ein Druck auf die Entferntaste im Computer reicht aus, um dem ganzen Spuk ein Ende zu machen. Das heißt, der erste Schritt ist dieses Trennbankensystem, dann muss sofort die EU-Verträge von Maastricht bis Lissabon aufgekündigt werden. Das ist eine Forderung, die auch von Václav Klaus erhoben wird und es gibt keinen Grund, warum Europa nicht sehr gut funktionieren soll, wie es war vor 1992. Also ein Europa der Vaterländer, wie de Gaulle das gefordert hat, kann sehr wohl und viel besser auf multinationaler Ebene zusammenarbeiten für gemeinsame europäische Ziele. Wir brauchen keine supranationale Bürokratie, die sich inzwischen völlig verselbstständigt hat. Dann der nächste Schritt muss sein, die Rückkehr zu nationalen Währungen. Es gibt also mehrere Studien, unter anderem von Professor Dirk Meyer aus Hamburg, aber auch von anderen Geldinstituten, wie man das machen würde. Also zum Beispiel, man könnte an einem verlängerten Wochenende, vielleicht noch Montag oder bis Mittwoch, einen Bankfeiertag einrichten. Man würde in der Zeit die Salden der Konten von Bürgern und Firmen feststellen. Man würde dann die zeitlich begrenzte Kapitalverkehrs- und Grenzkontrollen einrichten, damit es nicht zu wilden Einflüssen käme von Euros von anderen Ländern, sondern würde praktisch dann die vorhandenen Euro mit magnetischer Tinte stempeln, sagen, diese Euro sind jetzt ab sofort neue D-Mark oder neue Drachmen oder neue Franc. Man könnte die Währungssouveränität zurücktransferieren zu den nationalen Regierungen durch einen Beschluss, zum Beispiel des Europarats. Es müssten dann neue nationale Währungsgesetze gemacht werden. Und der Euro könnte für eine gewisse Zeit weiter benutzt werden als Verrechnungseinheit zwischen den Zentral- und Nationalbanken. Und bei all diesem könnte man sich die Erfahrungen des Übergangs von der D-Mark zum Euro zunutze machen. Und das hat ja auch geklappt. So, der nächste Schritt wäre, dass jedes Land in Europa eine eigene Nationalbank braucht. Genauso wie die Kreditanstalt für Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, die damals ja nach dem Modell der Reconstruction Finance Corporation, also der Finanzinstitution, die von Roosevelt entwickelt worden war, funktioniert hat. Das heißt, diese Nationalbank würde dann Kredite zur Verfügung stellen für wohldefinierte Projekte, aber begrenzt ausschließlich auf den Aufbau der Realwirtschaft. Die Projekte müssten bestimmt sein nach den Prinzipien der physischen Ökonomie, das heißt nach wissenschaftlichen Kriterien. Man müsste sich vollkommen verabschieden von der Idee der Ackermannschen 25% Profitrate in einem Monat. Das ist eine perverse Idee. Niemand kann 25% Profit machen, auf ehrliche Weise. Jeder Mittelständler, jeder Landwirt weiß, dass das eine völlig absurde Vorstellung ist, dass Geld Geld macht, dass das Luftblasen sind, sondern wir müssten im Grunde diese Kredite ausschließlich begrenzen auf das, was realen Wert schafft. Und das erste Prinzip muss wieder sein, dass die Wirtschaft nur dem Menschen dient. Das heißt, die Wirtschaft muss die Basis schaffen für eine erweiterte Reproduktion und die Schaffung verbesserter Lebensbedingungen von Generation zu Generation. Also seit geraumer Zeit wird gesagt, dass die heutige Generation die erste ist, eigentlich in der Geschichte überhaupt, die nicht mehr davon ausgeht, dass es den Kindern und Enkeln mal besser gehen wird als den heute lebenden Erwachsenen, sondern dass im Grunde die Zukunft schlecht ist, dass alles schlimmer wird. Und das ist im Grunde eine sterbende Zivilisation und nicht zu akzeptieren, weil es absolut keinen Grund gibt. Es gibt keinen einzigen legitimen Grund, warum die katastrophale Unterentwicklung von Teilen Europas, die inzwischen in afrikanische Verhältnisse absinken und praktisch Gesamtafrika, nicht durch eine auf 1 bis 2 Generationen konzipierte Entwicklungsstrategie, warum diese Unterentwicklung nicht endgültig und für immer überwunden werden soll und dass es möglich sein soll, ein menschenwürdiges Leben für alle Menschen in dieser Region zu verwirklichen und eine wirkliche Zukunft zu bauen. Wenn man den gesamten Mittelmeerraum und Afrika betrachtet, dann fällt zunächst eines ins Auge, und das ist der absolut eklatante Mangel an Infrastruktur. Deshalb ist der Beginn eines jeglichen Aufbauprogrammes die Entwicklung genau dieser Infrastruktur, die immer die Voraussetzung war, wenn es zu einer erfolgreichen Industrialisierung gekommen ist. Ganz gleich, ob das in Deutschland im 19. Jahrhundert war oder in Amerika, in Russland, in China oder in irgendeinem anderen Land auf dieser Welt. Die Weltlandbrücke bitte. Das Europa-Mittelmeer-Afrika-Programm ist Teil des Ausbaus der Weltlandbrücke, zu der der Ausbau von Korridoren von Chile im südlichsten Zipfel von Lateinamerika bis durch Zentral- und Nordamerika gehört. Dazu gehört das Navapa-Projekt. Das ist das größte in der Geschichte bisher existierende Infrastrukturprogramm, was die enormen Wassermengen, die ungenutzt in Kanada und Alaska in das Meer fließen, durch ein integriertes System von Kanälen und Flussumlenkungen bis entlang der Rocky Mountains bis nach Mexiko geleitet wird. und wo unmittelbar 6 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir in Amerika im Augenblick eine riesige Mobilisierung haben, in Verbindung mit Glass-Steagall, eben die Schaffung eines Kreditsystems, was dann im Grunde dieses NAWAPA-Programm in Gang setzen würde. Das heißt, wenn wir im Grunde enorme Wassermengen entlang der Rocky Mountains starten, die alle Wüste sind oder zumindest großen Wassermangel haben, dann könnte man dort neue Landwirtschaft entwickeln, neue Wälder, es würden neue Regensysteme sich entwickeln, weil die Pflanzen dann natürlich Feuchtigkeit abgeben, sich Wolken bilden, die Feuchtigkeit wieder niederregnet. Man könnte neue Städte bauen. Man braucht enorme Mengen von Beton, Stahl. Man muss Maglev-Bahnen bauen, weil es dort eben große Steigungen zu überwinden gilt. Und dieses Programm hat schon jetzt die Imagination von Tausenden von Menschen begeistert, also Ingenieurfirmen, Städtebauer, Menschen, die sich mit solchen Projekten beschäftigen und die jetzt davor stehen, dass Amerika desintegriert. Also wenn Sie heute in Detroit herumlaufen, das sieht aus wie Dresden nach der Bombardierung im Zweiten Weltkrieg. Sie haben Fabriken, wo längst keine Fenster mehr sind, sondern nur Bretterverschläge. In dem sogenannten Autogürtel Ohio absolute katastrophale Umstände. Sie haben aber immer noch sehr viele ausgebildete Arbeitskräfte, die nur darauf warten, durch so ein Programm wieder eine Existenz und Beschäftigung zu bekommen, die ihnen eine Perspektive gibt. Und dieses NAWAPA-Programm ist die einzige Chance, wie Amerika verhindern kann, dass es kollabiert. Das ist eine Frage der absoluten Existenz oder Nicht-Existenz. Dieses NAWAPA-Programm wird verbunden dann durch den Tunnel unter der Beringstraße, der Alaska mit Sibirien verbindet. Und das hat Präsident Putin zur absoluten Priorität erklärt. Dieses Programm wird gebaut werden. Der Chef der russischen Eisenbahngesellschaft Yakunin hat also gesagt, es muss also im Grunde bis 2015 fertig sein mit der Planung und dann dauert es nur wenige Jahre, das zu verwirklichen. Dann würde diese Beringstraße verbunden durch den weiteren Ausbau der Eurasischen Landbrücke die Entwicklung der arktischen Regionen Russlands. Und das ist für Europa und für Deutschland auch extrem wichtig, weil in der arktischen Region Russlands gibt es alle Rohstoffe, alle Elemente, die in dem periodischen System von Mendeleev vorkommen. Allerdings unter Permafrostbedingungen. Das heißt, man muss, wenn man diese Reichtümer erschließen will, die also für die gesamte Menschheit, nicht nur für Russland, für die nächsten 50 oder 100 Jahre absolut entscheidend sind, dann muss man zum Beispiel Bedingungen schaffen, wie die Menschen unter diesen sibirischen Permafrostbedingungen leben können. Und der Plan der russischen Regierung ist zum Beispiel, eine Stadt zu bauen, Umka, mit 5000 Wissenschaftlern und Ingenieuren, die vollkommen abgeschlossen ist, wo es innerhalb der Stadt dann Vegetation geben wird und wo die Bedingungen, die zum Beispiel auf der ISS-Raumstation existieren, repliziert werden. Und deshalb ist die Entwicklung der arktischen Regionen eine wichtige Stufe für die Entwicklung der bemannten Raumfahrt, der Kolonisierung des Mondes und des Mars, weil man eben dort lernt, wie man unter solchen Bedingungen operiert. Die Eurasische Landbrücke wird dann verbunden durch Entwicklungskorridore zur Iberischen Halbinsel, durch einen Tunnel in der Nähe der Straße von Gibraltar nach Marokko und durch den Ausbau der Brücke von Messina durch einen Tunnel nach Tunesien, was wiederum verbunden wird mit einem Entwicklungskorridor durch Ägypten in der Verbindung mit dem sogenannten Afrika-Pass bis zum Transaqua-Projekt vom Kongo bis zum Tschad. Nun sagen Sie natürlich, wer soll das bezahlen, wer soll das machen? Aber ich kann Ihnen gleich sagen, das zugrunde liegende Menschenbild, was dieses Programm ermöglichen wird, ist die Vorstellung von einem Menschen, der eben nicht die menschenverachtende Vorstellung des oligarchischen Modells hat, der den Menschen nur betrachtet als Belastung der Umwelt, wo die angebliche Tragfähigkeit der Erde nur 1,5 Milliarden ist, wie die Royal Society gerade in ihrem Jahresbericht verkündet hat, wo natürlich die Frage ist, was mit den 5,5 Milliarden Menschen, die jetzt noch zusätzlich da sind, geschehen soll. Sollen die wie die Heloten in Sparta umgebracht werden, reduziert werden? Das ist in der Tat die Politik der gegenwärtigen Globalisierungsbefürworter. Die Bilder von Afrika, also die 5, 6, 7 war das, glaube ich, genannt. Ja, das ist der Zustand jetzt in großen Teilen Afrikas. Das ist wahrscheinlich von der Sahelzone. Ich war mal im Sudan und habe gesehen, wie die Menschen dort leben. Das sind Familien, die leben von einer Ziege, einer einzigen Ziege, die irgendwo mit einem Flock angebunden ist, und das ist das, wovon die Menschen leben. Also das ist nicht unsere Idee, sondern wir gehen davon aus, zurück zur Mittelmeerkarte, dass die Wiege der menschlichen Zivilisation wahrscheinlich die Region in Afrika gewesen ist, wo heute Äthiopien liegt. Dass von da aus die Menschen halt sich verbreitet haben und vor allen Dingen die Rolle von Ägypten für die Entstehung der europäischen Kultur eine ganz entscheidende Schlüsselrolle hat. Das heißt, das Bild und die Vision, die wir für Griechenland haben, ist geprägt nicht von dem jetzigen Zustand, sondern von dem Beitrag, den Homer geleistet hat, Aischylos und die anderen Tragödiendichter, Plato, und damit der Idee, dass mit diesen großen griechischen Philosophen, Tragödienschreibern und Erzählern die Bewusstwerdung des Menschen als eines Wesens, was fähig ist zu Ideen. Das heißt, das war ja nicht selbstverständlich. Also heute, die meisten Bundesbürger sind immer noch nicht an dem Punkt angelangt, dass es sowas wie Ideen gibt, weil sie nicht praktisch sind oder nicht unbedingt ja, zu ihrer Lebensweise gehören. Aber es ist die einzigartige Rolle und der Beitrag von Griechenland gewesen, dass eben während vorher zum Beispiel bei den babylonischen Priestern oder die Menschen waren ausschließlich von Vorurteilen, von mystischen Vorstellungen, von, ja, sie hatten im Grunde vollkommen verschwommene Begriffe, aber durch Homer, Aischylos und Plato ist zum ersten Mal die Idee entstanden, dass der Mensch fähig ist, Ideen zu haben, dass er adäquate Ideen haben kann, die, wenn sie adäquat sind, zu einem Fortschritt in Wissenschaft und Kultur führen können, dass der Mensch eine Fähigkeit hat, immer weiter adäquate Hypothesen zu machen, was Plato dann schließlich die Hypothese der Hypothese nennt. Das heißt, der Mensch ist zum ersten Mal sich selbst bewusst geworden, dass er im Unterschied zu allen anderen Lebewesen ein kreatives Wesen ist. Und das ist eben etwas, was gleichzeitig heute wieder die Vision sein muss für Griechenland. Wir gehen von einem Italienbild aus, was geprägt ist von der Kultur der Etrusker und der Kultur der italienischen Renaissance. Ein Bild von Spanien und Portugal, was geprägt ist von Alfonso dem Weisen, der andalusischen Renaissance, von Goya und Cervantes. Schon 1990, als wir als Antwort auf den Kollaps der Sowjetunion und der DDR den Vorschlag eines produktiven Dreiecks machten, war die Idee von Entwicklungskorridoren durch den Balkan bis nach Griechenland und die Türkei. bitte das Bild dazu. Natürlich war dieses Programm ist leider nie ausgeführt worden. Auf der Karte von Jacques Delors von 1994 war viele Ideen, die wir auf unserem produktiven Dreieck hatten, ausgeführt, außer der Linien in den Balkan. Das war natürlich ein Zynismus, weil man davon ausging, dass der Balkan sich durch die Bürgerkriege und NATO-Einsätze sowieso nicht entwickeln würden. Und das ist auch heute der Zustand von vielen Balkanländern, nämlich wirtschaftlichem Chaos und Elend. Die Infrastruktur ist weitgehend zerstört, die Bevölkerungszahlen sind zurückgegangen und diese Entwicklung hat nie stattgefunden. Aber es bleibt nach wie vor die Aufgabe, im Balkan und Griechenland die Entwicklung der Infrastruktur voranzutreiben, moderne Bahnstrecken zu bauen, Straßen, Häfen, Wasserwege, Luftverkehr, Energieproduktion und Verteilung, medizinische Versorgung, sanitäre Anlagen, sauberes Trinkwasser, Hochwasserschutz und Bewässerungsanlagen, Schutz vor Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Zurück zu der Griechenlandkarte. Für Griechenland gibt es dabei zwei prinzipielle Nord-Süd-Achsen. Der Adriatische Seeweg im Westen und der Ägäische Korridor im Osten, der dann durch den Hafen von Thessaloniki und dem Bardor-Morova-Flusskorridor bis ins Landesinnere führt. Mit dem Ausbau der Weltlandbrücke würde natürlich die Produktion und der Handel zwischen Asien und Europa, Afrika enorm zunehmen und wir hätten dann dasselbe Problem, wie sich jetzt in Südostasien zeigt, wo die Straße von Malakka vollkommen überlastet ist und deshalb ein altes Projekt von uns, der Ausbau des Kra-Kanal, wieder auf die Tagesordnung kommt und sich dort Japan, China und die südostasiatischen Länder in diese Richtung im Augenblick entschließen. Das heißt, Griechenland würde unter den veränderten Bedingungen der Weltlandbrücke ein Verkehrsknotenpunkt für diesen verstärkten Handel. Griechenland hat einen sehr großen Vorteil. Es hat die größte Handelsflotte der Welt und damit natürlich wertvolle Ressourcen an Fachkräften im Schiffsbau und der Schifffahrt. Es könnte damit zu einem Knotenpunkt werden, der im Westen die Verbindung über den Rhein-Main-Donau-Kanal, Verbindung schafft zu den Häfen in Antwerpen, Rotterdam und Hamburg, im Osten durch die Donaukorridore zum Schwarzen Meer, weiter zum Dnjepr-Wolga-Don-Kanal, von da aus zum Kaspischen Meer, nach Zentralasien und schließlich Westsibirien. Nach Südosten durch Schienenkorridore wäre es verbunden mit der Anatolischen Halbinsel und über Irak, Iran bis nach Indien führen. Und drittens würde von Griechenland über die Türkei, Jordanien, Sinai nach Nord- und Ostafrika eine Verbindung entstehen, die weiter durch den Suezkanal und die Straße von Gibraltar den Weg zum Indischen Ozean und zum Atlantik eröffnet. China hat die zukünftige Rolle von Griechenland bereits erkannt und hat langfristige Verträge mit der Nutzung des Hafens von Piräus und baut dort auch verschiedene Anlagen. Mit der Politik der Troika hingegen ist der Betrieb von Bahnverbindungen von Griechenland über die Grenzen hinaus eingestellt. Es gibt von Griechenland keine einzige Bahnverbindung nach Europa oder nach Asien. Und jetzt sorgt sich die Financial Times, dass vielleicht die EU-Politik geopolitische Konsequenzen haben könnte und dass sich Griechenland seiner historischen Beziehungen zu Russland bewusst werden könnte. Und das ist auch genau das, was Griechenland jetzt im Augenblick tut. Die EU-Politik hat in Griechenland und die Politik der WTO, also der World Trade Organization, hat dazu geführt, dass Griechenland 40% seiner Lebensmittel importieren muss. Dabei hat Griechenland ein sogenanntes mediterranes Agroklima. Das heißt, es wachsen dort Zitrusfrüchte, Oliven, Trauben, natürlich Gemüse aller Art. Und es gibt heute griechische Agronomen, die Expertise entwickelt haben für sogenannte Präzisionslandwirtschaft, wo man Felder mit GPS-Überwachung, Sensoren beobachtet, Daten speichert, exakte Bemessungen macht, welche Kombination von Dünger notwendig ist, Bewässerung, wann Bestellung, Aussaat und Ernte optimiert sind. Und das ist im Grunde dasselbe, was Astronomen vor 3000 Jahren gemacht haben, als sie nämlich zum ersten Mal mit Hilfe der Beobachtung von zyklischen Bewegungen der Planeten überhaupt erst die Voraussetzung für die Entwicklung der Landwirtschaft geschaffen haben. Dass man wusste, wann muss man im Frühjahr aussehen, wann muss man ernten und so fort. Wenn wir jetzt uns die Iberische Halbinsel anschauen, dann haben wir dort die höchste Arbeitslosigkeit in Europa. Im Durchschnitt 24% und über 50% Jugendarbeitslosigkeit. Und natürlich gibt es eine vollkommene wirtschaftliche Schieflage durch die Betonung von Tourismus. Tourismus ist für kein Land nützlich. Es ist nützlich für die internationalen Tourismusfirmen, die natürlich einen großen Profit machen. Aber die eigentliche Ressource des Landes, nämlich die Produktivität der Arbeitskraft, wird nicht entwickelt. Oder so gut wie nicht. Jemand, der im großen Hotelkomplex in der Bar arbeitet oder als Zimmermädchen arbeitet, dessen Arbeitskraft und kognitives Potenzial wird nicht besonders entwickelt. Und zweitens natürlich die Immobilien, der Immobiliensektor, der sich als Blase herausgestellt hat. Aber Spanien kann genauso eine Katalysatorfunktion am Schnittpunkt verschiedener Zivilisationen haben. Das war schon öfter in der Geschichte der Fall, zum Beispiel in der Zeit von Alfons dem Weisen von 1252 bis 82 war Toledo, die Hauptstadt von Kastilien, eines der wichtigsten Wissenschaftszentren in Europa, das praktisch half, den Einfluss der griechischen Klassik und der arabischen Renaissance nach Europa zu bringen. Und es gab damals berühmte Astronomen und die Übersetzerschule, in der Gelehrte der monotheistischen Weltregionen Islam, Christentum und Judentum die wichtigsten Texte und Ideen in die Sprachen der jeweilig anderen Kulturen übertragen haben. Wenn für Griechenland eine der Stärken ist, auf die man aufbauen kann, der Schiffbau ist, dann ist es im Fall von Spanien der Eisenbahnsektor. Die wenigsten Leute wissen, dass Spanien das Land in Europa ist, das das bestausgebauteste Hochgeschwindigkeitsnetz in Europa hat, mit 2600 Kilometern und weltweit nach China auf Platz 2 sich befindet. Es ist auch weltweit führend bei der Entwicklung und Produktion von Kapazitäten der Eisenbahntechnik und es gibt bereits Pläne der Regierung für 10.000 weitere Kilometer an Hochgeschwindigkeitstrassen, die natürlich unmöglich sind unter dem jetzigen Spardiktat der EU. Spanien hat traditionell eine andere Spurweite als die meisten anderen Länder Europas. Und das war wahrscheinlich der Grund, warum spanische Unternehmen eine Technologie entwickelt haben, wie man die Spurweite der bestehenden Achsen automatisch während der Fahrt des Zuges ändern kann, was auch wichtig ist bei der Umstellung zu Spurweite, die in Osteuropa existiert, nämlich bei 15 Kilometer Stundengeschwindigkeit. Die weltweit operierende Firma Talgo hat bereits 1969 eine solche Technologie entwickelt für spurwechselnde Systeme und zusammen mit anderen spanischen Unternehmen wie Renfe, CAF, AVE bauen und betreiben sie Eisenbahnstrecken in Kasachstan, Argentinien, USA, verkaufen Eisenbahnwaggons an Russland und so fort. Die bestehende Hochgeschwindigkeitsstrecke verbindet schon jetzt Berlin mit Paris und Perpignan und da soll demnächst eben ein neuer Eisenbahntunnel unter den Pyrenäen gebaut werden, der dann die spanische Seite mit Barcelona und Madrid verbinden soll. Spanien muss deshalb eine führende Rolle bei der Planung und Bau und Export von Hochgeschwindigkeitslinien in Afrika übernehmen und muss natürlich die entsprechenden Zulieferindustrien im Bau- und Stahlsektor, Metallverarbeitung, Elektro- und Elektronikindustrie, Telekommunikation ausbauen. Viele offensichtliche Projekte, zum Beispiel der Bau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke von Madrid nach Lissabon, liegen auf Anweisung der Troika auf Eis. Ebenso die vier geplanten Hochgeschwindigkeitsstrecken Vigo-Porto, Palamandio-Porto, Madrid-Huelva-Lissabon und Sevilla-Huelva-Faro. Der südlichste Punkt dieses Netzwerks in Spanien ist Algeciras. Von hier aus soll eine neue Hochgeschwindigkeitsstrecke nach Tarifa und Cardiz gebaut werden, weil Tarifa der spanische Endpunkt eines Tunnels sein, durch den eine Hochgeschwindigkeitsbahn unter der Straße von Gibraltar nach Tanger in Marokko und damit dem afrikanischen Teil der Weltlandbrücke führen wird. Dieser Tunnel wurde erstmals 1930 vorgeschlagen und es gab also verschiedene Studien, Machbarkeitsstudien, wo verschiedene Möglichkeiten untersucht wurden, zum Beispiel eine feststehende Brücke über die Straße von Gibraltar zu bauen, eine schwimmende Brücke, ein am Meeresboden befestigter Tunnel. Und alle diese Varianten haben sich als nicht machbar herausgestellt, weil es dort also sehr große Meerestiefe gibt und sehr große Strömungen und deshalb große Instabilität. 2003 wurde ein Abkommen zwischen Spanien und Marokko für den Bau eines festen Tunnels gemacht, der 2006 von den staatlichen Firmen SECEGSA und SNET im Auftrag an die Schweizer Tunnelbaufirma Lombardi für das Projektdesign gegeben wurde. Diese Firma Lombardi hat ein Machbarkeitsstudie vorgeschlagen, 2009 ist der EU vorgelegt. Natürlich wegen der damals ausbrechenden Finanzkrise ist nichts geschehen. Der Lombardi-Plan kam zu dem Schluss, dass die engste Stelle zwischen den beiden Kontinenten, wo die Straße 14 Kilometer breit ist, nicht geeignet sei, weil dort gibt es eine Seetiefe von 900 Metern, sondern dass die Route von Tarifa nach Tangier in Moskau, wo die Seetiefe nur 300 Meter tief ist, sich besser eignet. Und damit wäre dieser Tunnel der tiefste Unterwassertunnel der Welt. Eine Länge von 40 Kilometer, zwei Röhren für Passagiere und Fracht mit einem Versorgungstunnel dazwischen. Dieser Tunnel würde nur 15 Jahre Bauzeit brauchen. Im Vergleich, der Kanaltunnel zwischen Frankreich und England ist nur 50 Meter unter dem Meeresspiegel, 49 Kilometer lang. Der Tunnel unter der Beringstraße ist etwa 54 Meter tief, aber 85 Kilometer lang, allerdings unterbrochen von Inseln, die die längste Strecke dann 35 Kilometer sein lassen. Natürlich gibt es viele andere Projekte für Spanien, zum Beispiel ein Flussumleitungsprojekt wie das Ebro-Projekt für die Bewässerung der Trockengebiete entlang des Mittelmeerküste, der Bau neuer inhärent sicherer Kernkraftwerke der vierten Generation, ein neues euroafrikanisches Raumfahrtzentrum auf den Kanarischen Inseln, was im Übrigen jetzt schon dabei ist zu entstehen, eine neue Wissenschaftsstadt und eine Startbasis für Satelliten, wofür sich die Kanarischen Inseln auch sehr gut eignen, weil es dort zum Teil so Lavaboden gibt, der Mondoberfläche sehr ähnlich ist. Dann muss natürlich gemeinsam mit Griechenland, Italien und vielen anderen Ländern die Forschung an der Früherkennung von Erdbeben verstärkt werden, was wir gerade jetzt wieder in Norditalien sehr deutlich erlebt haben, wo auch der Grund, einer der Gründe, warum Frau Gorini nicht hier ist, ist, weil sie in diesem Erdbebengebiet wohnt und nicht von zu Hause weg kann. Das heißt, es gibt ja durchaus umfangreiche Forschungen im Bereich der Erdbebenfrüherkennung, die eben nur noch nicht umgesetzt worden sind. Und andere Projekte im Rahmen des Programms für die Verteidigung der Erde, zum Beispiel Forschung für die Abwehr von Asteroiden, die sich aufgrund der veränderten Position der Erde in unserem Sonnensystem im Augenblick verstärkt auf unseren Planeten zubewegen. Für Italien ist es offensichtlich, dass Italien ebenfalls eine Identität haben muss für als Brückenkopf zwischen Europa und Afrika und dem Nahen Osten. Und das muss in der Tradition von Enrico Mattei stattfinden, der ein Symbol war für eine Entwicklungspolitik, die explizit nicht kolonialistisch war, sondern auf die wirkliche Entwicklung der Arbeitskraft in Afrika, im Nahen Osten fokussierte. Für Italien ist absolut die Notwendigkeit der Entwicklung des Südens, des sogenannten Mezzogiornos und der Bau der Straße von Messina, wo die südlichste Spitze des sogenannten Stiefels nach Palermo in Sizilien durch die längste Hängebrücke der Welt, nämlich eine Brücke von 3,3 Kilometern, gebaut werden soll. Dazu braucht man eine neue Stadt zwischen Messina und der Reggio Calabria, die eben dann verbunden ist durch eine Hochgeschwindigkeitslinie durch Zentral- und Norditalien auf der einen Seite und durch einen Tunnel von Sizilien nach Tunesien auf der anderen Seite. Dieses Projekt ist auch bereits ausgearbeitet von der italienischen Forschungsagentur ENEA. Bei diesem Tunnel muss eine Distanz von 155 Kilometern überwunden werden durch fünf Tunnel, die zwischen den Küsten und vier dazwischenliegenden künstlichen Inseln gebaut werden. Natürlich ist dieses Programm verbunden mit der Entwicklung des Maghreb, wo im Grunde algerische und andere Ingenieure längstens Projekte ausgearbeitet haben für die Entwicklung der Schottregion, das heißt der Bewässerung der Senken in der Maghreb-Region, die auch im Grunde die Landwirtschaft da vollkommen verändern würde. Und natürlich muss dieses Programm integriert sein mit dem Programm von Transaqua, das ich jetzt nicht vorstellen will, weil wir das schon öfter auf Konferenzen vorgestellt haben. Das ist praktisch das Programm, die enormen Wassermengen des Kongo-Fluss durch ein Fluss- und Kanalsystem zum See Tschad zu führen, der heute auf weniger als 10% seines ursprünglichen Wassers eingetrocknet ist und wo man einen großen Teil der Sahelzone mit bewässern könnte. Man könnte dort riesengroße landwirtschaftliche Flächen schaffen für die Ernährung der Bevölkerung. Aber dieses Transaqua-Programm muss jetzt verbunden werden durch den sogenannten Afrika-Pass. Und das war eine sehr große Freude, dass wir nämlich, als wir uns entschlossen haben, diesen Mittelmeer-Afrika-Entwicklungsprogramm zu machen, wurden wir kontaktiert von einem ägyptischen Ingenieur, Ayman Rashid, der bereits im Januar 2001, unmittelbar nach der ägyptischen Revolution, seine Vision vorgeschlagen hat und, wie man leicht erkennen kann, sehr inspiriert war von unseren Weltlandbildern, die er auch durchaus, das ist also eine Zeichnung eines Künstlers, wie dieser Afrika-Pass in einigen Jahren aussehen könnte. Das heißt, da, wo heute absolute Wüste ist und kein Halm wächst, könnte das eben so aussehen. Das heißt, es ist ein riesiges Programm für die Entwicklung des großen menschlichen Potenzials von neuen afrikanischen Staaten, Entwicklung der Landwirtschaft, in Gebieten, die heute absolute Wüste sind. Die erste Phase dieses Programms wäre der Bau eines großen modernen Seehafens in Sidi Barani im Nordwesten Ägyptens nahe der Grenze zu Libyen, die eben dann einerseits mit der Hochgeschwindigkeitstrasse des Maghreb verbunden wäre, aber auch mit den Ländern der großen Seen, Ruanda, Burundi, Uganda, Demokratische Republik von Kongo, Zentralafrikanische Republik, Süd- und Nordsudan als eine Verkehrslinie. Dieses Netz wird dann, wie gesagt, durch den Maghreb, durch ein Netz mit den Tunneln nach Sizilien und Spanien verbunden und ja, damit integriert praktisch mit der Eurasischen Weltlandbrücke. Entlang dem Afrika-Pass-Korridor sollen 5 große neue Städte gebaut werden mit jeweils 250 Kilometer Abstand. Und angefangen, wie gesagt, mit dem Sidi Barani-Hafen, wo eine moderne Containerumschlagsanlage entstehen soll, Industriezentren, ein großer internationaler Flughafen. Dann natürlich macht es total Sinn, dass der Kanal, der von Kongo praktisch bis nach Ägypten geführt wird, der 40 Meter breit und 15 Meter tief sein soll, ein 3800 Kilometer langer Bewässerungskanal vom Hochland im Ostkongo bis nach Ägypten und die Katara-Senke, die dann auf diese Weise mit dem Frischwasser vom Kongo gefüllt wird. Es sind also 7 Wasserkraftwerke gebaut, die auch die Kraft des Wasserzuflusses aus 1500 Meter über dem Meeresspiegel im Süden bis hinunter in die Katara-Depression, die 80 Meter unterhalb des Meeresspiegels liegt, führt und auf die Weise praktisch diese Wasserkraft genutzt werden kann. Dieser Kanal soll so gebaut werden, dass er als Wasserweg für Schiffe genutzt werden kann und entlang von Bahnlinien und Straßen laufen. Es müssen landwirtschaftliche Zentren entstehen für die Nahrungsmittelweiterverarbeitung, weil das ist natürlich der Schlüssel, weil diese Region, Sudan, Ägypten, Teile der Sahelzone, haben die fruchtbarste Erde der Welt. Sie brauchen da nur Wasser drauf zu tun, keinerlei Zusätze und sie können 3 bis 4 Ernten pro Jahr haben. Aber sie brauchen natürlich sofort Infrastruktur und Lebensmittelweiterverarbeitung, weil sonst verrotten die Nahrungsmittel und haben keinen Zweck. Also das muss man bauen. Dann alleine um die Katara-Senke könnten Millionen Hektar landwirtschaftlicher Flächen geschaffen werden, die Ägypten in eine Kornkammer verwandeln und praktisch durch diesen neuen großen Süßwassersee und die neuen grünen Gebiete würden enorme hydrologische Effekte entstehen. Es gäbe ein gemäßigteres Klima, der Wasserkreislauf in der Region würde durch vermehrte Regenfälle sich erhöhen und die Wüste würde Stück für Stück zurückgedrängt. 9 afrikanische Länder werden durch dieses Projekt entwickelt. Und anstatt das Katastrophengebiet zu sein, was Sie vorhin auf diesen Bildern aus der Sahelzone sehen konnten, und wo wirklich Dutzende von Millionen von Menschen sterben, über die gar nicht berichtet wird, weil man hört 20 Millionen Hungerskatastrophe in Ostafrika, weitere 20 Millionen Hungerkatastrophe in Westafrika, dann hört man nichts mehr. Warum wohl? Stattdessen könnte man eben diese Länder entwickeln und dort industrialisierte Landwirtschaft schaffen, Viehzucht, Milchwirtschaft, arbeitsplatzschaffende Industriezentren. Wie dieser ägyptische Ingenieur Rashid sagt, gibt es heute in Ägypten bereits über 470.000 Ingenieure. Jedes Jahr kommen 20.000 Hochschulabsolventen dazu. Und diese Menschen haben die Revolution gemacht, weil sie unter den damaligen Bedingungen der Mubarak-Regierung absolut keine Zukunft gesehen haben. Aber diese Menschen sind der Schlüssel nicht nur für die Transformation von Ägypten, sondern für den Beginn einer wirklichen Entwicklung Afrikas. Und es ist auch völlig klar, dass es für die Industrienationen und Regionen Europas die einzige Perspektive ist, wie wir nachhaltig unsere Zukunft sichern können. Nein, bitte die Karte mit den Pfeilen. Ja, also dieses Fünfeck sind das, was man früher das produktive Dreieck genannt hat, wo wir aber jetzt Norditalien dazugenommen haben und die Schweiz. Und also das ist das Powerhouse Europas. Also da ist im Grunde die größte Ansammlung von industriellen Kapazitäten weltweit, immer noch. Und das ist natürlich völlig klar, dass wir eine Zukunft entwerfen müssen, wo unsere Interessen als Industrienationen und die Interessen der Menschheit als Ganzer in Übereinstimmung kommen. Und wir sind Exportweltmeister, natürlich, aber wir brauchen natürlich eine langfristige Orientierung. Wir sollen uns nicht beklagen darüber, dass Afrika seine Rohstoffe an die Chinesen verkauft, weil die Chinesen machen das, was die Afrikaner gerne haben, nämlich wirkliche Infrastrukturentwicklung für Rohstoffe. Klare Geschäftsbeziehungen im Interesse von beiden Seiten. Das ist den Afrikanern viel lieber als Sonntagsreden der EU, wo über Good Governance geredet wird und über Menschenrechte und über dies und das, aber unterm Strich nichts an Entwicklung herauskommt, sondern im Gegenteil die Konditionalitäten des IWF sogar jede Entwicklung blockieren. Wir müssen also langfristig kooperieren mit Russland für die Erschließung der Rohstoffe in Sibirien. Der deutsche Mittelstand hat eine absolute Aufgabe bei der Entwicklung der Infrastruktur in Russland, in Asien, in Afrika, im Mittelmeerraum. Und was wir brauchen, sind langfristige multilaterale Kooperationsverträge zwischen souveränen Regierungen, in denen die Kreditlinien so langfristig konzipiert sind, dass die hier genannten Projekte realisiert werden können und damit die Produktivität der involvierten Arbeitskräfte gesteigert wird und langfristig die Kaufkraft entstehen kann, die diese Länder brauchen, um überhaupt wirtschaftlich tätig zu sein. Wir müssen uns verabschieden von der Idee von kurzfristigen Profiten, sondern wir müssen auf die langfristige, wirkliche Entwicklung der Realwirtschaft umschwenken. Wirkliche Infrastrukturentwicklung und Technologietransfer muss und kann sofort beginnen. Es ist für Europa die absolute moralische Testfrage, an der auch die Überlebensfähigkeit Europas entschieden wird. Den Mittelmeerraum, den Nahen Osten, Nord- und Schwarzafrika zu entwickeln, wird unsere Nation nicht nur eine vernünftige, langfristige wirtschaftliche Perspektive geben, sondern es ist die wirkliche Alternative zu der gescheiterten Politik der EU und des britischen Empires. Wir haben die Wahl. Entweder wir formen eine Allianz von souveränen Staaten für eine wirkliche Entwicklungsperspektive oder wir werden von dem untergehenden Empire in einen Krieg mit Russland und China hineingezogen. Ich möchte noch mal kurz auf diese Gefahr eingehen, weil die ist sehr, sehr real. Die gefährlichste Situation ist im Augenblick die Lage in Syrien. Und was immer Sie in den Medien über Syrien erfahren, hat absolut nichts mit der Lage von Ort zu tun, sondern alles mit der Blair-Doktrin. In der berühmten Rede von Blair von 99, wo Blair praktisch sagte, ab sofort ist das Völkerrecht außer Kraft gesetzt, hat er natürlich nicht so gesagt, aber de facto gesagt, dass nämlich unter dem Vorwand von humanitären Interventionen Militärinterventionen überall auf der Welt ab sofort legitim sein sollen. Diese Doktrin, die sogenannte Blair-Doktrin, ist leider auch die strategische Doktrin der Obama-Administration geworden und trägt den Namen Responsibility to Protect. Es gibt dort eine Institution, den Atrocity Prevention Board, also den Gremium zur Verhinderung von Schrecklichkeit. Die Vorsitzende davon ist eine gewisse Samantha Powers. Frau von Cass Sunstein, der also die Theorie geschrieben hat für die Social Engineering. Wie kann man die axiomatische Glaubensstruktur von Bevölkerung durch Medienkampagnen und Ähnliches verändern? Diese Frau ist also die Vorsitzende davon, und was die machen, sind Listen von Ländern, in denen Menschenrechtsverletzungen stattfinden oder von Demokratie, und wo dann der Vorwand geschrieben wird für militärische Intervention. Und genau das ist in Syrien der Fall. Und das ist natürlich in einer völligen Konfrontation zur sogenannten Putin-Doktrin, der explizit die absolute Verteidigung der Souveränität der UN-Charta auf die Flagge geschrieben hat und von der Ministerpräsident Medvedev auf einer Sicherheitskonferenz in St. Petersburg kürzlich gesagt hat, dass die Verletzung dieser Doktrin auch zum Einsatz von Atomwaffen führen könnte. Generalstabschef Makarov hat im Übrigen das Gleiche gesagt für das europäische Raketenabwehrsystem in Polen und Tschechien, dass es auch zum Einsatz von Atomwaffen in Europa in einem regionalen Krieg kommen könnte. In der englischsprachigen Ausgabe von Russia Today entstand vor ungefähr 2 Wochen ein Artikel, wo gesagt wurde, vielleicht muss man die Lage im Nahen Osten, die Drohungen von Israel, den Iran anzugreifen, Syrien, im Zusammenhang sehen mit der Ostausweitung der NATO und dem Raketenabwehrschirm in Polen und Tschechien. Und vielleicht ist das alles Teil eines finsteren Plans und geht dann im Wesentlichen auf die Diskrepanz ein zwischen den Wahlversprechungen von Obama und seinen Handlungen. Was wir im Augenblick erleben, ist, dass der einzige Grund, warum diese Lage noch nicht zum großen Krieg geführt hat, ist, dass nach dem Militärschlag gegen Libyen und der bestialischen Ermordung von Gaddafi im Wesentlichen sowohl Putin absolut klar gemacht hat, sie werden das nicht akzeptieren, dass Syrien oder der Iran angegriffen wird, und der amerikanische Generalstabschef Dempsey immer wieder sich in gewissen Gegensatz zu Obama gebracht hat und gesagt hat, nein, der Iran hat eine rationale Regierung, mit denen kann man verhandeln. Und im Grunde nur auf Grundlage von Lyndon LaRouche, Putin und Dempsey wurde diese Kriegsgefahr bisher verlangsamt, aber eben wie gesagt nicht beendet. Als mein Ehemann am 9. April 2009 zum ersten Mal gesagt hat, dass Obama das Psychoprofil hat von Kaiser Nero, und wir ab sofort eine gewisse Fotografie mit einer Dekoration ausgestattet haben, werden Sie sich daran erinnern, dass ein Aufschrei war, also selbst vielen Mitgliedern in der Organisation, die gesagt haben, wie kann man, also das geht jetzt wirklich zu weit, und das ist immerhin der amerikanische Präsident. Aber inzwischen hat sich erwiesen, dass auch diese Prognose oder Einschätzung von LaRouche absolut richtig war. Und inzwischen kann man in der New York Times, in der Los Angeles Times und vielen anderen Zeitungen lesen, die Liste der Verfassungsbrüche, deren sich Obama schuldig gemacht hat. Und ja, selbst in Europa ist inzwischen die Botschaft angekommen, dass es einen Riesenunterschied gibt zwischen Obama und dem amerikanischen Militär. Also die Liste der Vergehen von Obama, die relativ unkommentiert bisher ist, aber immerhin der Spiegel hat es erwähnt, dass der Obama persönlich jede Woche festlegt, welche Terroristen mit Drohnenattacken umgebracht werden. Und natürlich die Zivilisten, die dann nebenbei so als Collateral Damage umkommen, ja, das sind halt dann nur Leute aus dem Jemen oder Pakistan, und sind offensichtlich die Journalisten nicht wert, ihren Kommentar da abzugeben. Aber diese amerikanischen Militärs sind deshalb auf die Bremse getreten, weil sie eben wissen, was ein thermonuklearer Krieg bedeuten würde. Dass der Aufmarsch, den wir seit letzten Herbst im Arabischen Meer, im Indischen Ozean, im östlichen Mittelmeer haben, ist absolut genug, um die Menschheit mehrfach auszulöschen. Zum Beispiel die Ohio-U-Boote, die im Indischen Ozean quasi in der zweiten Verteidigungslinie platziert sind, haben alle ICBM-Langstreckenraketen an Bord mit atomaren Sprengköpfen, die auch beim Einsatz nur eines Bruchteils zu einem nuklearen Winter auf der Erde führen würde und kein menschliches Leben wäre übrig. Die Vegetation würde verschwinden, Tiere würden nicht mehr leben können und wie damals schon Kennedy sagte, die Menschen, die bei einem solchen thermonuklearen Krieg zuerst sterben, werden sich glücklich preisen im Verhältnis zu denen, die dann unter den Umständen noch für kurze Zeit weiterleben würden. Wie gesagt, in Syrien ist die Lage wirklich auf der Kippe. Wir erleben dort die Blair-Doktrin in Aktion und die Medienkampagne ist wirklich ein himmelschreiender Skandal, weil nach vielen Gesprächen, die wir hatten mit Experten aus dem Nahen Osten, aus Leuten, die wirklich in der Tiefe sich mit der Lage auseinandergesetzt haben, ist kein Zweifel, alle Regierungen wissen, dass das nicht das Problem der Assad-Regierung ist, sondern es gibt umfangreiche Berichte der katholischen Kirche, von katholischen Schwestern, von orthodoxen Bischöfen, von Alawiten, von anderen Religionsvertretern, die alle einhellig berichten, dass es zu ethnischen Säuberungen von diesen anderen Religionen kommt, jedes Mal dann, wenn die syrische Armee zum Rückzug gezwungen wird. Und dass die Leute, die dort den Aufstand machen, libysche Terroristen sind, Söldner, die aus Libyen eingeflogen werden, Al-Qaida-Mitglieder aus dem Irak, finanziert durch Saudi-Arabien, durch Katar. Und obwohl dieses Wissen allgemein gut ist, kommt dann Anne Will mit einer Fernsehsendung und sagt, der Assad schlachtet Kinder. Das ist schwarze Propaganda für das britische Empire. Und wir sollten das wirklich nicht länger hinnehmen, weil wenn es über Syrien zum Krieg mit Russland kommt und wenn sich der Krieg, also wenn es eine Militärintervention gäbe, sich das sofort auf Lebanon, Hezbollah, Hamas und damit natürlich den Iran ausweitet und dann der große Krieg eine Frage der Zeit ist. Amerikanische patriotische Kräfte wissen um diese Gefahr. Das ist der Grund, warum der republikanische Kongressabgeordnete Walter Jones eine Resolution HR 105 verabschiedet hat, die besagt, dass wenn nochmal irgendein Präsident den Krieg erklärt, ohne den amerikanischen Kongress um Erlaubnis gefragt zu haben, dass das zur umgehenden Amtsenthebung entführen wird. Das gleiche im Prinzip von dem demokratischen Senator Webb, der gesagt hat, wenn irgendein Präsident eine angeblich humanitäre Intervention macht, ohne eine Abstimmung des Kongresses zu haben, wird es zur Amtsenthebung führen. Es gibt im Augenblick eine fast schon Watergate-Dimensionen erreichte Situation in Amerika, wo also mehrere Skandale, die sogenannte Fast and Furious, da geht es also um Waffenlieferungen an die mexikanische Drogenlobby, wo die Regierung versucht hat, ein Cover-up zu machen, also wie bei Watergate, die Wahrheit zu verschleiern, oder auch die Enthüllungen über die sogenannten Drohnenermordungen durch Obama, was ja in der Presse berichtet war und wo dann die Republikaner gesagt haben, so, sie wollen jetzt eine Untersuchung, wie ist es zu diesen Enthüllungen gekommen, also quasi, dass das Teil ist der Obama-Wahlkampfstrategie, um sich als harter und starker Präsident zu präsentieren, dass damit aber Agenten vor Ort gefährdet worden sind. Und das führt jetzt auch zu einer, ist schon untersucht worden und kann auch, weil Obama hat denselben Fehler gemacht wie Nixon, dass er nämlich in einer öffentlichen Presseerklärung gesagt hat, das Weiße Haus hätte nichts damit zu tun, aber die Untersuchungen führen jetzt zu dem unmittelbaren Beraterstab, der für seine Wahlkampfstrategie verantwortlich ist. Und das kann auch sehr schnell zu einem Watergate eben führen. Das heißt, wir haben eine Situation, wo im Grunde das Schicksal der Zivilisation am seidenen Faden hängt. Auf der einen Seite haben wir diese Gefahr, Kriegsgefahr, Finanzkollaps. Auf der anderen Seite haben wir eine beispiellose Mobilisierung für Glass-Steagall, für Navapa. Es gibt in vielen europäischen Ländern Anstrengungen, Glass-Steagall-Gesetze durchzuführen, Senator Petalini in Italien. Es gibt viele französische Ökonomen, die in diese Richtung denken, in anderen Ländern das Gleiche. Eines kann man sagen, egal wie die Wahl in Griechenland morgen ausgeht, ob es zu einem sofortigen Euro-Austritt kommt oder erst etwas später, das Finanzsystem ist hoffnungslos bankrott. Und wir müssen in dieser außergewöhnlichen, eigentlich nie dagewesenen Krise der menschlichen Gattung das oligarchische System des britischen Empires abschütteln und durch ein Europa und eine Weltallianz von souveränen Republiken ersetzen, die sich orientiert an einem wirklichen Aufbauprogramm mit der Idee, dass jede Person wieder einen Arbeitsplatz hat und Existenzgrundlagen durch eigene Arbeit sich erarbeiten kann. Wir müssen dieses Wirtschaftsaufbauprogramm, das ich hier nur skizzenhaft vorstellen konnte und was natürlich noch weiter ausgebaut wird und wo wir auch uns ganz bewusst an Ingenieurfirmen, an Architekten, Städteplaner wenden mit der Bitte, dass sie helfen sollen, das zu verwirklichen, was nur gehen wird durch eine breite Mobilisierung der Bevölkerung. Dieses Aufbauprogramm muss verbunden werden mit dem Anknüpfen an den Hochphasen unserer Kultur, an der griechischen Antike, an der italienischen und spanischen Renaissance, an der Polytechnik in Frankreich, an der deutschen Klassik. Wir müssen aufhören, die Kultur der Globalisierung zu akzeptieren, die im Augenblick uns an eine existenzielle, zivilisatorische Krise gebracht hat. Eine Gesellschaft, in der Kinder, 10- bis 12-Jährige, Pornoaufnahmen machen, die dann per Handy verschicken, im Grunde zerstört sind für den Rest ihres Lebens, wo eine Jugendkultur hauptsächlich satanisch ist, wo die gegenwärtige populäre Kultur, die sogenannte Popkultur, so hässlich ist und so degradierend, dass man im Grunde sagen kann, die Menschenwürde ist durch diese Kultur verletzt. Das muss ersetzt werden durch eine Rückkehr zum humanistischen Menschenbild als Mittelpunkt der Politik. Wir müssen eine Politik machen, in der jeder Mensch sein kreatives Potenzial entwickeln kann, weil die Kreativität des Menschen ist die wichtigste Ressource, nicht nur für die Wirtschaft, sondern für die Gesellschaft insgesamt. Wir müssen sofort eine Politik machen, dass wir vor den Augen Platos, Philo von Alexandriens, Augustinus, Alphons dem Weisen, Goya, Dante, Leonardo da Vinci, Nikolaus von Cus, Johanna von Orléans, Madame Curie, Leibniz, Friedrich Schiller, um nur einige zu nennen, dass wir vor denen bestehen können, dass wir es aushalten können, von ihrem Blickwinkel betrachtet zu werden. Und wenn wir das tun, dann ja, und unsere eigene Kreativität befördern und einbringen, dann gibt es überhaupt keinen Grund, pessimistisch zu sein, sondern dann können wir mit absolutem Frohsinn an die Bewältigung dieser Aufgaben gehen, im Bewusstsein, dass wir dabei sind, eine neue Ära der Menschheit zu gestalten.